Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Bis zu 175 Jahre Haft drohen WikiLeaks-Gründer Julian Assange bei einer Verurteilung in den USA. Heute entscheidet ein britisches Gericht über den Auslieferungsantrag, unser erstes Thema. Die EU hat gerade zusätzliche Nothilfe versprochen, denn die aktuelle Lage der Flüchtlinge und Migranten in Bosnien an der Außengrenze der EU ist dramatisch. Wir berichten gleich über Proteste im eigentlich aufgelösten Lager Lipa und schauen auf ein europäisches Jahrhundertprojekt. Ein Tunnel unter der Ostsee soll Dänen und Deutsche näher zusammenrücken lassen. Die Bauarbeiten dafür haben jetzt begonnen. Fast 7 Jahre lang saß WikiLeaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. Dann, am 11. April 2019, führten ihn mehrere Männer aus dem Gebäude. Der heute 59-Jährige protestierte lautstark. Großbritannien muss sich widersetzen, rief Assange, denn der Kopf der Enthüllungsplattform WikiLeaks wusste genau, was ihm nun drohen würde. Die Auslieferung in die USA, wo ihm bei einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe von 175 Jahren droht. Seit dem Frühjahr 2019 sitzt der Australier nun in einem Hochsicherheitstrakt eines britischen Gefängnisses und wehrt sich mit juristischen Mitteln gegen dieses Schicksal. An diesem Vormittag soll nun ein Gericht eine erste wichtige Entscheidung zu dem Auslieferungsantrag fällen. Christoph Sterz nimmt das zum Anlass, die Person und den Fall Julian Assange noch einmal zu beleuchten. Come on, fire. Keep shooting.
Oh yeah, look at those dead bastards. Let's shoot. Thank you. Mit diesem Video wird die Enthüllungsplattform WikiLeaks 2010 endgültig weltweit bekannt. Es zeigt einen Einsatz der US-Armee im Irak. In dem Video verhöhnen US-amerikanische Soldaten ihre Opfer. Später stellt sich heraus, dass es sich um Zivilisten handelte, darunter 2 Journalisten. Ein paar Monate später veröffentlicht WikiLeaks-Gründer Julian Assange dann auch noch tausende geheime US-Dokumente aus den Irak- und Afghanistan-Kriegen. Für Politiker wie Mike Pompeo, noch amtierender Außenminister der USA und früherer CIA-Chef, sind Assange und seine Unterstützer deshalb Feinde.
WikiLeaks verhält sich wie ein feindlicher Geheimdienst und spricht wie ein feindlicher Geheimdienst. Ja, sie versuchen erfolglos, sich und ihre Handlungen zu tarnen, in der Sprache, der Freiheit und der Privatsphäre. Tatsächlich geht es ihnen aber nur um ihren eigenen Ruhm. Ihr moralischer Kompass ist nicht vorhanden. Ihre Mission? Persönliche Selbstverherrlichung durch die Zerstörung westlicher Werte.
Die US-Justiz wirft dem Australier vor, zusammen mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material der US-Armee gestohlen und veröffentlicht zu haben. Assange habe damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht. Ihm drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Für ein Verfahren müsste er aber erstmal von Großbritannien ausgeliefert werden. Dort will heute ein Gericht entscheiden, ob eine Auslieferung zulässig ist. Es wäre der Abschluss eines Verfahrens, das die Unterstützer von Assange äußerst kritisch sehen. Auch weil eine mögliche Auslieferung an die USA große Signalwirkung hätte, meint der ehemalige WikiLeaks-Mitarbeiter Daniel Domscheit-Berg.
Ich glaube, wir sind mit der Causa WikiLeaks an so einer Wegegabelung der freien Presse gerade, wo je nachdem, wie das ausgeht, sich die freie Presse hinterher unterschiedlich entwickeln wird. Und das eine kann sein, dass es das Ganze stärkt. Und das wäre, glaube ich, ein richtiges Signal. Und das andere wäre, dass jeder Journalist implizit doch gesagt bekommt, dass das alles mächtig nach hinten losgehen kann. Dass auch für Whistleblower klarer wird, dass das nach hinten losgehen kann. Und das ist dieser Chilling-Effekt, von dem alle reden und vor dem auch alle Angst haben. Und ich glaube, dass wir davor ganz berechtigt Angst haben.
Diese Einschätzung teilt auch der UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer. Er hat Assange nach seiner Festnahme in London besucht und die Haftbedingungen als psychologische Folter bezeichnet. Assange befindet sich im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Einzelhaft. Vor Gericht bezeichnete ihn ein Psychiater als hochgradig depressiv und suizidgefährdet.
Der Umgang mit Assange widerspreche rechtsstaatlichen Prinzipien, so Melzer.
Man darf auch nicht vergessen, das ist ja das WikiLeaks ja schwerste Verbrechen, einschließlich Kriegsverbrechen, bewiesen hat mit seinen Veröffentlichungen und dass dafür niemand belangt worden ist bis heute, also dass dort die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates schon sehr stark angeschlagen ist. Stattdessen wird jetzt der verfolgt, der diese Informationen veröffentlicht hat.
Ob sich das Gericht dieser Einschätzung anschließt oder der Meinung ist, dass Assange an die USA ausgeliefert werden kann, wird sich voraussichtlich in den nächsten Stunden zeigen. Aber egal, wie das Urteil ausfällt, eine Berufung ist sehr wahrscheinlich, sodass sich das Verfahren um Assange vermutlich noch mehrere Jahre hinziehen wird.
Ein britisches Gericht entscheidet heute über den Auslieferungsantrag für Julian Assange. Christoph Sterz fasste den Fall für uns zusammen. Das Urteil des Gerichtes wird auch in der deutschen Politik aufmerksam verfolgt. Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Bundestagsabgeordneten forderte am Wochenende die Freilassung von Assange. Seine Auslieferung an die USA hätte schwere Folgen für die Pressefreiheit, so die Überzeugung der Abgeordneten. In der Asylkrise 2015 und 16 spielte Bosnien keine zentrale Rolle. Das Land lag abseits der sogenannten Balkanroute. Doch in den vergangenen Wochen hat sich die Lage im Nordwesten des Landes an der Grenze zu Kroatien verschärft. Vor allem im Lager Lipa, das die Internationale Organisation für Migration vor einer Woche geräumt hat, weil es auf 800 Meter Höhe nicht winterfest ist. Parallel zur Räumung hatten Insassen des Lagers Zelte in Brand gesetzt. Hunderte Menschen, die dort untergebracht waren, hätten längst andere Unterkünfte finden sollen. Doch den staatlichen Behörden in Bosnien ist das bis heute nicht gelungen, auch weil es Proteste in der Bevölkerung gibt. Und so müssen die Menschen wohl bis auf Weiteres in Lipa ausharren. Die Lage dort ist mittlerweile aber so angespannt, dass die Europäische Union gestern Bosnien kurzfristig weitere 3,5 Millionen Euro zugesagt hat, um die Menschen durch den Winter zu bringen. Andrea Bär ist nach Lipa gereist und hat sich die aktuelle Lage dort angeschaut.
Es ist ein eisiger Morgen im Camp Lipa, als es Iman Amini reicht. Der dunkelhaarige Iraner hat wieder eine nicht enden wollende Nacht draußen verbracht. In seinem dünnen, armeegemusterten Plastikzelt, auf dem blanken Boden, mitten im Nichts, im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina.
My name is Iman.
Ich heiße Iman, sagt er zunächst ganz ruhig, und ich bin seit 6 Monaten in Bosnien. Vorher war ich 2 Jahre in Griechenland, doch es gab Probleme mit den Papieren dort. Mit 36 ist Iman Amini aus Esfahan, älter als die meisten hier. Sein bärtiges Gesicht ist eingefallen, er hat Ringe unter den Augen und macht einen zerstörten Eindruck. Woher kommst du? Tut mir leid, mein Englisch ist nicht gut.
Sorry, I can't really speak English.
Iman Amini stellt sich aufrecht hin und öffnet langsam den Reißverschluss seiner Jacke.
Like that.
Zieht sie dann aus und wirft sie auf den nassen Boden.
Like that. Maybe me dead.
Vielleicht bin ich bald tot, denn wenn Europa sagt, dass es uns hilft, dann lügen sie alle.
All.
Er nimmt den schmalen, gestreiften Schal vom Hals, setzt die schwarze Mütze ab und zieht sich dann seine beiden dünnen Pullover über den Kopf.
All. Like that.
Auch das wirft er auf den Boden und steht dann da, mit nacktem, tätowierten Oberkörper, mitten im eisigen bosnischen Winter.
We have not food, we have not home, we have not good life, we have not nothing.
Wir haben kein Essen, wir haben kein Zuhause, wir haben kein gutes Leben, wir haben nichts. Was ist das hier? Ihr seid Merkel, ihr seid Europäer.
You are Merkel, you are European. Fuck you. fuck you!
Iman Amini hält inne und sein Blick wandert zu den anderen Flüchtlingen und Migranten hinüber. Einige stehen um ein offenes Feuer herum, das in einem rostigen Mülleimer brennt. Nicht alle haben feste Schuhe an, ein paar nicht einmal Strümpfe. Einige haben stark verquollene Augen, sie zittern und sind offenbar krank. Sie beobachten Iman Amini, neugierig und etwas verlegen. Kommt zu mir herüber, ruft er ihnen zu.
Hey guys, come here. All guys here coming, please.
Eine Gruppe versammelt sich um Iman Amini, der Ziawala Zahir kurzerhand zum Dolmetscher bestimmt. Was der 26-jährige Afghane aus Kuna direkt ins Englische übersetzt und was er von sich aus hinzufügt, ist nicht klar. Doch die Botschaft ist deutlich. Ihr sollt uns nicht wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen. Plötzlich reden alle aufgeregt mit und Iman Amini fragt nach dem Warum. Ein junger Mann zieht sich seinen grauen Kapuzenpulli über den Kopf und steht ebenfalls mit nacktem Oberkörper da. Bosnien ist ein großes Problem, ruft er. Nackt im Winter ist doch egal. Sie seien doch ohnehin Freiwild für alle, ruft Iman Amini sinngemäß. Und Ziaullah Zahir übersetzt. Ihr verbringt jetzt alle gute Tage und habt ein gutes Leben und wir sind hier. Warum habt ihr kein Mitgefühl mit diesen Migranten? Warum zeigt ihr ihnen gegenüber keine Menschlichkeit? Iman Amini ist es an diesem eisigen Morgen einfach leid, irgendein Namenloser in Bosnien zu sein, ein Niemand im Nichts, zerrieben von tatenloser Politik. Und das brüllt er auch verzweifelt in die Welt hinaus.
My name is Iman from Iran. I'm son Cyrus God.
Dann beruhigen sich alle und möchten noch etwas loswerden.
It was like a strike, okay? It
doesn't. Das war jetzt wie ein Streik, was wir gemacht haben. Das heißt nicht, dass wir dich nicht respektieren. Aber wer kann hier bleiben?
Who can stay here?
Drückt Ziaullah Zahir die Gedanken der Umstehenden aus.
Sorry. Listen to me.
Tut mir leid, sagt auch Iman Amini und streckt seine Hand aus. Ein verzweifelter Iraner aus Esfahan, dem es an diesem eisigen Morgen im Camp Lipa einfach reicht.
Die Wut wächst im Lager Lipa im Nordwesten Bosniens. Derweil streiten in Deutschland die beiden Regierungsfraktionen weiter über eine Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten aus Lipa und anderen Lagern auf dem Balkan. Andrea Bär berichtete. Zu den harmlosesten Opfern der Corona-Pandemie zählen eingeübte politische Akte der Inszenierung. Der Start für den Bau der Fehmarnbelt-Querung hätte heute in Dänemark eigentlich mit einem symbolischen Akt gefeiert werden sollen. Doch der berühmte erste Spatenstich wurde Corona-bedingt abgesagt und ins Virtuelle verlagert. Per Video sprach nun der deutsche Verkehrsminister von einer Riesenchance für Europa. Dabei hat die deutsche Seite bislang deutlich weniger Herzblut in das Tunnelprojekt investiert als die Dänen. Viel zu teuer ist das Projekt aus Sicht der Kritiker und schlecht für die Umwelt. Doch nach einem Vierteljahrhundert Vorarbeit rücken nun die Bauarbeiter an. Wie das in Dänemark aufgenommen wird, dazu unser Korrespondent Johannes Kulms.
Schon im vergangenen Sommer waren auf dänischer Seite die Vorzeichen unübersehbar. Seit Monaten laufen auf der Insel Lolland die Vorbereitungen für den Fehmarnbelt-Tunnel, der eines Tages einmal eine 18 Kilometer lange feste Verbindung für Autos und Züge hinüber nach Deutschland schaffen soll. Dass das Tunnelprojekt im ziemlich verschlafen wirkenden Rødbyhavn näher rückt, registriert auch Kjeld Wæstrøm. Seit 15 Jahren führt er eine kleine Eckkneipe mit dem illustren Namen Överfarten, zu Deutsch Überfahrt. Das Bauvorhaben hat dem Wirt neue Kunden gebracht.
Ja, von Holland und England.
Sind die nett?
Ja, ja, sehr nett. People.
Trinken die viel Bier?
Ein bisschen. Feierabendbier, sowas. Das ist gut.
Wäström ist früher selber lange als Techniker auf den Fähren mitgefahren, die bis heute die einzige Verbindung über den Fehmarnbelt anbieten. Dass ab 2029 einmal ein Tunnel die Ostsee unterqueren soll, sieht er mit gemischten Gefühlen. Einerseits hofft er auf neue Jobs, aber auch auf Einnahmen durch die Maut für das dänische Königreich, das die Baukosten in Höhe von mehr als 7 Milliarden Euro alleine stemmt. Doch für den kleinen Ort Röbihaun, wo schon heute viele Gebäude leer stehen, sieht er schwarz.
Dieses Dorf wird tot sein, wenn es ist fertig.
Warum?
Weil alles durchfahren mit dem Tunnel. Und hier will nichts passieren.
Mit seinem Urteil im vergangenen November hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Weg freigemacht für das Vorhaben, das auf deutscher Seite viele Jahre vehement bekämpft wurde. In den nächsten Wochen sollen auf der deutschen Ostseeinsel Fehmarn die Vorbereitungen für die Baustelleneinrichtung beginnen, heißt es von der dänischen Projektgesellschaft Fehmarn RS, die den Tunnel baut. Auf der dänischen Seite läuft die Bauphase bereits. Mehr als 30 Arbeitsschiffe sind derzeit vor der Küste von Lolland unterwegs. Einige von ihnen liefern seit Monaten Granitsteine aus Norwegen an, für den Bau von neuen Molen. Die Wälle im Meer sollen einmal den Arbeitshafen schützen. Auf einem riesigen Gelände nahe Röbihaun soll mit Beginn dieses Jahres der Bau einer Fabrik losgehen. Die soll ab 2023 die gigantischen Tunnelelemente herstellen, die später aufs Meer hinausgezogen werden und in einer Rinne im Ostseeboden versenkt werden. Seit mehr als 6 Jahren sei seine Verwaltung mit der Bauvorbereitung beschäftigt, sagt Lollands Bürgermeister Holger Schuresmussen. Für den Sozialdemokraten ist 2021 ein wichtiges Jahr.
Jetzt geht alles los und ich merke schon ein bisschen Stress.
Lollands Bürgermeister sieht den Tunnel als wirtschaftliche Chance für eine Region, die in Dänemark als relativ strukturschwach und abgehängt gilt.
In den letzten 20 Jahren konnte es nichts schlechter für Lolland kommen. Und deshalb freue ich mich auf die Tunnel.
Rund 5000 Jobs würde das Projekt über die nächsten 9 Jahre schaffen, rechnet Schuresmussen vor. Natürlich würden viele davon von Fachkräften aus dem Ausland besetzt. Doch etwa die Hälfte der neuen Arbeitsplätze könnte an die dänische Bevölkerung gehen. Apropos Bevölkerung, für die sieht er den Tunnel als Chance, und zwar auf beiden Seiten der Ostsee. Durch die feste Querung könnten nun endlich Fehmarn und Lolland zu einer Region zusammenwachsen. Das gelte nicht nur für den Handel, sondern auch für Hochschuleinrichtungen und die Kultur. Dass es auf deutscher Seite bei dem Projekt viel Skepsis wegen der Auswirkungen auf die Umwelt und den Tourismus gibt, wundert Schuresmussen nicht. Auch bei der Brücke über den großen Belt sei es in Dänemark in den 90er Jahren nicht anders gewesen.
Wenn man da eine Volksabstimmung gemacht hätte damals, dann würde das sicherlich ein Nein gewesen. Aber die Politiker haben da festgestanden. Und wenn man da heute eine Volksabstimmung machen würde, dann würde ich sagen, dann 95% von all denen, die würden, nee, die Brücke muss bleiben.
Kjeld Wäström ist heute 67 Jahre alt. Ob er bei der Tunneleröffnung 2029 noch seine Kneipe in Röbihaun betreiben wird, muss sich zeigen. Gut gebrauchen könnte er die neuen Kunden aus Deutschland auf jeden Fall.
Hoffen auf bessere Zeiten. Dänemark freut sich über den Start der Bauarbeiten für den Fehmarnbelt-Tunnel. In gut 10 Jahren sollen dann Autos und Züge unter der Ostsee von Deutschland nach Dänemark fahren. Johannes Kulms über ein europäisches Jahrhundertprojekt. Tag für Tag gleich nach den Nachrichten mit Andreas Mein und der religionsphilosophischen Frage, ob die Corona-Krise ein Zeichen Gottes sein könnte. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.